herzlich willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland Lechrain-Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Dori und gegenüber von mir sitzt der einzigartige, großartige in
Zelensky Grün,
Patrick Rogmann.
Christian, servus. Du in Schweinchen Rosa?
So ist es.
Ja, schön. Da sind wir wieder. Ist vorbei, die Osterkurzpause.
Ja, sämtliche Schweinchen wurden aufgegessen. Jetzt ist hier auch was mit Podcast wieder los. Ja,
genau. Jetzt kommen die Vögel dran. Wie war es bei dir so Ostern? Erzähl mal.
Ich bin gut zu Vögeln.
Ja, glaube ich. Ja. Ich bin auch, ich liebe Vögel.
Es hat auch was. Also im Frühjahr, wenn in den Bäumen und im Geäst.
Ja, für morgens um 5, wenn man nicht mehr schlafen kann.
Ja, ist wunderbar. Die Vögel sitzen.
Ich höre es ja nicht, ich habe ja Ohrenstöpsel drin. Von mir ist es wurscht. Ich kenne das ein paar, die sich immer beschweren, dass
nein, ich mag Vögel.
Die Vögel in der Früh immer so laut sind, dass man die Fenster zumachen muss und nicht mehr schlafen kann.
Nein. Vögel ist sensationell. Und lasst euch doch durch diesen natürlichen Verlauf des Sonnenscheins und des Vogelgezwitschers wecken. Das gibt doch nichts Schöneres.
Gibt nichts Schöneres, als Vögeln zuzuhören.
Ja, kommt drauf an, was für Vögel. Es ist auch nicht so einfach, weil ich würde das nicht generalisieren, ich würde das eher so, ja.
Ist, wenn Vögel in der Früh zwitschern, ist das für dich dann so der typische Frühlings-Coming-Out-Gedanke?
Ja, von Coming-Out würde ich jetzt gar nicht so sprechen, ich würde jetzt eher sagen, es ist so ein Frühlings-Erwachen. Ja, ein Erwachen, ein Morgenruf, ein, ja.
Ja, schön.
Die Morgenlatte des kleinen Mannes, so würde ich es definieren.
Ja, wir haben jetzt endlich Frühling und es wird auch warm jetzt endlich. Ich habe heute auch mit ein paar Leuten gesprochen, die sagen alle, Mann, echt, hey.
Heiß wieder.
Der andere hat 10 Steher Holz verbrennt, der andere schimpft, dass Öl echt viel Öl gebraucht hat. Also ich kenne so viele Leute, die sich beschweren, dass der Winter verfickt nochmal lang war. Richtig lang, inklusive
jetzt mir. Es fängt schon maximal sexualisiert an, diese Absolut, Episode. Was ist denn los?
Kann man doch mal sagen. Der Winter war verfickt lang. Verdammt, der Scheißwinter.
Das ist so viel Sexualität, dass ich mir jetzt schon die Nach-Sex-Zigarette anzünde.
Nach-Sex, ja. Wie war deine Zeit? Gibt's das?
Was denn? Nach dem Sex, also ich habe letztens Basic Instinct mal wieder angeschaut. Da raucht man nach dem Sex. Das scheint man so zu machen.
Essen andere Gummibärchen oder machen Hähnchen.
Das mit dem Gummi war vorher, nicht nachher.
Ja. Nee. Jetzt kommen wir aufs Wesentliche zurück. Wie war denn deine Osterzeit, lieber Christian? Wir haben ja übrigens Beschwerden bekommen, dass wir uns nicht über Ostern unterhalten haben und dass wir auch keine schöne Ostern gewünscht haben.
War Ostern? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht mitbekommen.
War was?
Ja, Ostern ist also ja.
Sie hatten dieses Jahr zum ersten Mal keine Osterdeko zu Hause.
Ja, fröhliche Ostern.
Ja, war auch schön.
Wir können es ja einfach nachholen.
Also, ich fand es auch schön, weil ich bin eigentlich kein Osterdeko-Typ. Weihnachtsdeko-Typ finde ich gut. Ja, das mag ich. Das hat dann auch so ein bisschen was so Gemütliches und Ding. Aber Osterdeko.
Ankunft.
Ja, und Rising. Oder wie auch immer.
Aber, ich einfach nur Advent übersetzt.
Advent. Aber Osterdeko kann man sich doch komplett sparen, oder?
Also aus meiner Sicht kann man sich da ganz viel sparen. Da gehört die Deko mitunter dazu, ja. Das stimmt.
Dann kommt noch die Frühlingsdeko und dann kommt noch die Herbstdeko.
Ja, und dazwischen noch Halloween im Herbst. Also da muss man kurz Halloween, so als Steigerung.
Deko, Halloween. Die Sommerdeko, die Standard-Sommerdeko. Und was haben wir noch? Dann sind wir schon im Winter.
Und wichtig ist die Kuh, immer eine Kuh.
Ja.
Deko ist wichtig.
Kuh Elsa. Und also du hattest keine Osterdeko.
Nein, ich hatte keine Osterdeko und Ostern ist auch bei mir immer erst, das ist wie bei Weihnachten, ich bin da sehr, also der christliche Grundglaube, der würde ja diese Hochfeiertage, es ist der Hochfeiertag der Christen eigentlich, Ostern.
Ich dachte mal, Pfingsten ist der Hochfeiertag.
Ja, nur für die Urlaub machen, weil sie außerhalb von Baden-Württemberg kein anderes Bundesland Urlaub hat. Und das für die Urlaubsgänger ist das Hochfeierzeit. Aber an sich ist es natürlich Ostern, eh klar. Und das würdest du natürlich richtig erleben, auch im christlichen Gedanken, wenn du natürlich auch die Fastenzeit und sowas richtig lebst. Ähnlich wie du Weihnachten richtig lebst, wenn du den Advent auch richtig ausgestaltest. Und da ich das alles aufgrund von Lustlosigkeit nicht mache, komme ich immer erst 1 bis 2 Tage vorher wirklich in diese Feiertagsharmonie.
Liturgie.
kann da vorher mich da wenig drauf einlassen. Einfach weil der Alltag einfach einem bestimmt.
Mhm.
Oder man selbst den Alltag bestimmt und den nicht christlich genug bestimmt. Das ist halt so.
Ja, mein Alltag hat sich jetzt gerade so ein bisschen verabschiedet. Ich habe ab morgen Urlaub. Das Wohnmobil ist gepackt.
Glückwunsch.
Ja, technisch auf den Top-Zustand gebracht.
Eh klar, was hätte man sonst erwartet? Ja.
Ölwechsel zu Hause gemacht, Reifen gewechselt, beim Wohnmobil mit einem 33er Schlüssel aufgebockt, drunter geschaut und
ja, alles abgeschmiert.
Alles, was man halt so macht beim Wohnmobil.
Ja, ja. Abschmieren,
ja, hast du. Natürlich. Abschmieren, was noch? Reinigen, auffüllen und nein, also ich freue mich jetzt, wir fahren morgen mal ein bisschen an Gardasee, so unsere 5-6 Tage und genießen das heiße Wetter dort. Also hier wird ja richtig schönes, warmes Wetter vorausgesagt.
Ja, bei uns 28, ist ja auch 29
schön. 20 Grad, ja.
Also ich genieße es bei uns. Also für alle, die sich wundern, warum wir heute so spät dran sind, es liegt an Folgendem, es liegt an der Problematik, dass ich die Vorbereitung nicht so schnell schreiben konnte, weil ich meinen linken Zeigefinger
im Po hattest.
Ja, und
dann schaut es aus.
Also ich weiß nicht, wie dein Zeigefinger ausschaut, nachdem du einen Po hattest. Also
dann ist blutig, riesen Blutblase, dann ums Gelenk rum alles offen.
Ja, aber schaut ja bei dir so aus, wenn du dir einen Po schiebst. Also ich weiß es nicht, Patrick. Was machst du mit deinem Po oder was macht dein Po mit deinem Finger? Was ist los? Von
deinem Po.
Nein, mein Po ist geschmeidig.
Finger im Po Mexiko, ne?
Nein, er ist nicht so kantig.
Also hast dich heute bei deinen Arbeiten verletzt, sozusagen.
Ich mich da verletzt, als ich den Po. Nein, also ich hatte mich verletzt und mein 10-Finger-Schreibsystem ist deshalb etwas blockiert. Mhm.
Habe ich gemerkt, ja.
Ja. Also jedes Mal beim G und beim T und beim ja da und beim B und beim V. Ja, da kommt so ein leichtes Aua.
Aber wie ist beim O?
Na, das O ist ja rechter Ringfinger.
Okay, das geht.
Du meinst wegen Finger im Po, Mexiko.
Genau.
Ja. Ja, M ist rechter, für Mexiko ist rechter Zeigefinger.
Interessanterweise, ich bin jetzt seit ein paar Tagen beim flexiblen Stromanbieter, Christian. Und das ist natürlich jetzt auch ein gewisses Wagnis, weil wir haben ja auch zum Teil Strompreise mal kurzfristig, wie auch heute, glaube ich, mal kurz auf 39 Cent für eine Stunde hochgegangen ist. Aber
also in Spanien war es sicher teurer heute.
War es richtig teuer.
Der funktionierende Strom.
Der funktionierende Strom, genau. Aber seitdem ich jetzt am flexiblen Stromanbieter bin, habe ich jetzt schon ein paar Mal, also bestimmt schon 5, 6, 7 Mal gehabt, wo der Strom im Plus war und nicht im Negativ. Also das heißt, wo ich normalerweise Geld bekommen würde. Aber das gibt's natürlich nicht aufgrund von Netzentgelten und den ganzen anderen Mist. Aber ich habe zumindest jetzt mal das Auto gestern oder vorgestern geladen mit 50 Kilowattstunden für genau 1,63 Euro. Kann man mal
ja, dazu
500 Kilometer fahren.
Hast du ein Elektroauto, oder?
Ja, in der Tat habe ich seit kurzem erst, so ungefähr 4 Jahre. Und bin jetzt erst zum flexiblen Stromanbieter gewechselt und das muss ich sagen, ist 1,63 Euro ist schon eine Nummer, gell? Für 450, 500 Kilometer weit fahren.
Apropos flexibel, ich war im Reaktor am Wochenende.
Wir waren beide im Reaktor am Wochenende?
Ja, mit dir.
Ja.
Dich hingezerrt.
Hingerissen. Und war gut, also das muss ich sagen, mal an die Bumble Boys nochmal, Grüße gehen raus, ihr wart's fantastisch, also wirklich. Wer das verpasst hat, und nicht da war, hat wirklich was verpasst, weil die Bumble Boys waren echt.
Haben sie echt gut gemacht.
Wirklich gut.
Auch Grüße gehen raus.
Ich hätte mir gewünscht, dass sie noch mal eine Stunde länger spielen.
Ja, hätten wir uns alle gewünscht.
Hätten wir uns alle gewünscht, aber es war wirklich richtig gut. Richtig.
Waren drei Bands. Mhm. Und es war, wenn man das jetzt, ich formuliere es höflich, es war eine Steigerung von der ersten bis zur letzten Band.
Richtig. Ja, die zweite war so im Folk, ja, die kam aus Reute, war so die so Folk-ähnlich, ohne Schlagzeug, nur mit Bass, Gitarre und Sänger.
Oder irgendwo, ja, weil dann hat auch das Schlagzeug gefehlt, ja. Weil der Schlagzeuger irgendwie ausgefallen ist. Und weißt du, Patrick, einmal, jetzt ich muss ja fast mal wieder, einmal hatte ich meine Blockflöte nicht dabei.
Ja, Gott sei
Dank. Weil wenn ich habe ab jetzt beschlossen, ab jetzt nehme ich immer bei Blockflöte mit, weil dann kann ich einspringen.
Ja, aber das ersetzt ja nicht den Schlagzeuger.
Aus, so wie ich Blockflöte spiele, Patrick, ersetzt es im Blockflöte. Sollte ich hätte die Blockflöte hier gerade da, sollte ich ganz spontan nochmal ganz kurz, trotz angeschwollenem Finger, ein kurzes Ständchen von der Biermüselblasen zum Besten geben?
Nein,
lass das es. Publikum würde es lieben.
Nein, die schalten
ein kurzes,
ab. Jetzt. Christian, die schalten ab.
Lass es. Ein kurzes?
Nein.
Ach, ganz kurz.
Lass es weitergehen.
Es wäre doch, ich will mich ja immer bei den Bumble Boys oder bei den Pacifists, will ich mich ja immer anbiedern als neues Mitglied im.
Ja, aber in der Blockflöte kommst du nicht weit.
Ja, aber nur, weil sie es vielleicht nicht hören, aber ich hätte jetzt ein Stück vorbereitet.
Nein, hast du nicht.
Doch, habe ich. Nein. Doch, ich mache jetzt mal.
Ah. Oh nein.
Doch, Überbrückungsmusik. Also wenn jetzt das nicht,
ja,
das war jetzt der Zeigefinger links oben, das ist der erste Ton, der trifft sich jetzt natürlich nicht so gut, weil der Zeigefinger etwas, so, also ich versuche es jetzt einfach ganz spontan. Okay. Warte kurz. Das war der Zeigefinger.
Super. Einwandfrei, Christian. Ich bin sowas
das begeistert. Man muss wissen, dass auf meinem Zeigefinger vorne so eine Blutblase ist.
Die ist ein Zentimeter ungefähr, dick.
Die ist ein Zentimeter dick und die verhindert jetzt gerade mein Flötenspiel in der Qualität etwas. Ja, aber bis der nächste Akt kommt, bis Böbing Open Air bin ich, ist es abgeheilt.
Ob da qualitativ sich was ändern wird.
Grüße gehen raus. Ich stehe bereit.
Ja.
Ja,
Christian, lass uns mal hier nach Peiting schauen.
Oder? Schneiderfakt aber aus war
bevor
das.
Bevor jetzt hier das völlig eskaliert. vor Begeisterung meine ich
natürlich. Oh, mein Finger tut wieder weh.
Das ist, okay. Gas ist eine Sackgasse, Christian.
Hast du was mitbekommen? Trump sieht das anders. Trump sagt es nicht.
Drill, Baby, Drill, ja?
Ja, einfach ran an den Speck. Nein, wir reden von Peiting, was Peiting vorhat im Peitinger Süden, ich nenne es mal Bachfeld- und Wanksiedlung, das Gasnetz auszubauen, um mittelfristig bis langfristig, je nachdem, wie man das interpretiert, eine Kombination aus Biogas und Wasserstoff anzubieten. So. Und und viele.
Und Greenpeace hat sich jetzt gedacht, dass Gas eine Sackgasse ist und hat sozusagen sich eine Schablone gemacht, die da heißt, Gas ist eine Sackgasse, haben die auf irgendwelche dreckigen, anscheinend muss ja ganz Peiting dreckige Wege haben die auf die haben die auf die Straße gelegt und haben dann mit einem Hochdruckreiniger sozusagen dieses Gas ist eine Sackgasse herausgearbeitet, sauber gemacht.
Da frage ich mich, also jetzt rein logistisch, hast du da einen, gibt's von Makita an 18 Volt mit 27 Akkus drin, an Hochdruckreiniger, oder haben die nahe Bevölkerung gefragt, ob sie am Starkstrom anschließen können? Ich kenne Hochdruckreiniger nur mit Starkstrom.
Ja, oder halt mit einem Reaktor, sage ich schon, mit einem Ding halt, mit einem Stromaggregat. Kannst du 230
Volt herbringen. Wenn es mit Diesel, oder mit Benzin betankt wird, dann.
Also ich finde die Aktion jetzt mal, wie sie es gemacht haben, nicht schlecht, weil sie pinseln nichts voll.
Und übrigens, Grüße an Reaktor, gehen raus, mein Fahrrad hole ich noch.
sie pinseln dann nichts auf die Straße, sondern sie machen einfach die Straße sauber. Ja. Und dann bleibt das saubere Gas ist eine Sackgasse stehen.
Also ich kann ja so Grundkritiken ja schon immer verstehen, aber ich verstehe diese jetzt in dem Bezug nur bedingt, wenn du einen Gasnetzanbieter hast, den Grundversorger, der dir ja zusichert oder es zumindest verbalisiert, dass er bis
was denn?
2040 das Ganze regenerativ betreiben will. Und bis dahin ähnlich wie auch der Strom halt aus einem gewissen Mix besteht.
Wir sind übrigens bei 57% erneuerbaren Energien mittlerweile.
Genau. Habeck sei Dank.
In Deutschland, ja.
Ja. Und das wird die nächsten Jahre noch viel, viel mehr aufgrund von Habeck, weil er einfach sehr viel Bürokratie abgebaut hat.
Ja, auch.
Und für die Genehmigung.
Muss man ihm ja auch zugutehalten.
Das ist, war sehr, sehr stark. Es kommt leider der neuen Regierung zugute, aber er hat's gemacht. Muss man einfach auch mal ein Lob aussprechen. Und
das ist auch das einzige Lob, was man wirklich aussprechen kann.
Nein, ich fand Habeck als Wirtschaftsminister nicht schlecht. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn auch in der kompletten Anfangszeit erstaunlich stark, wie er das ganze Gasproblem mit Russland gelöst hat.
Mit den Terminals
gelöst hat und so, ja. Und
jetzt,
schon fand das ich schon
sehr tolle gut. Grüne Aktionen, muss man sagen, ja.
Fand ich gut. Nein, ganz Deutschland war etwas, ja, gut, das Heizungsgesetz, aber ganz Deutschland. Noch auch die Umsetzung auch des Heizungsgesetzes. Ja, mal, wenn du halt innerhalb einer Regierung Menschen hast, die wo Weißentwürfe oder was es auch immer waren, einfach an die Öffentlichkeit weitergeben, die wo dann überhaupt nicht in Stein gemeißelt sind, wo es halt einfach um Diskussionsgrundlagen geht, wahrscheinlich noch nicht mal ein Weißentwurf, dann liegt es ja eher am Umgang in der Regierung wie an der Umsetzung im Ministerium.
Ja, es Northvolt, wenn pleite geht, kann die Regierung nichts dafür. Aber gut, ist ja vorbei, ist ja alter Hut, sagen wir jetzt mal, gell.
Und so alt ist er ja auch noch gar nicht.
Nein.
Aber nichtsdestotrotz, lass uns auf die Piting-Debatte zurückkommen.
Ja.
Ich kann das gar nicht so nachvollziehen, diese Kritik, wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt bin ich, wie gesagt, wir wissen alle, dass ich linksgrün versifft bin, aber diese Kritik, wo da jetzt kommt, verstehe ich gar nicht so arg. Jetzt auch aus fachlicher, energiepolitischer
Sicht. Nee, ich glaube, das war einfach der falsche Ort. Die wollten einen Dschungel oder wollten sie das, ein Reichling, wird doch irgendwie gebohrt nach Gas?
Ja, das ist ja noch was anderes. Da verstehe ich
das. Haben sie Reichling?
Ja, aber waren die Straßen zu sauber wahrscheinlich. Da haben sie es nicht aufsprühen können. Und dann haben sie gesagt, okay, die Schablonen haben wir schon mal. Jetzt, ich habe Gas gelesen, jetzt fahre ich nach Peiting. Nein, finde es jetzt auch nicht arg schlimm, nein, aber ich finde es jetzt irgendwie einfach von der fachlichen Herangehensweise.
War vielleicht fehl am Platz.
Ja, im wahrsten Sinne.
Kann man sagen, oder?
Würde jetzt ich so sagen. Jetzt bin ja ich nicht als großer Verteidiger der Konsenspolitik aus Peiting bekannt, aber in dem Fall kann ich es fachlich eigentlich nur begrüßen.
Ich fand es jetzt auch irgendwie komisch. Also ich fand es komisch, dass es in Peiting stattgefunden hat und zumal die Zukunft hier in Peiting anders gestaltet werden soll.
Genau. Ja. Aber lass uns in Peiting bleiben. Lass uns zum V-Markt schauen.
Ja, im V-Markt, Christian. Im V-Markt, ganz toll. Kurz vor Ladenschluss um 19.50 Uhr, am Freitag, glaube ich, war das, wurde eine 82-Jährige aus dem Landkreis von einem Ladendetektiv angehalten, die dann doch an der Kasse.
Wusstest du, dass es einen Ladendetektiv gibt?
Ja.
In Peiting? Hast du jemals einen Ladendetektiv gesehen? Also ich bin ja oft im V-Markt.
Es gibt in jedem großen Einkaufs.
Ja, sitzt Center da jemand hinten im so Shoplifter-mäßig in dem Kämmerchen hinten und beobachtet das Ganze.
Die Frage ist, wie man eine 82-Jährige erwischt, wie sie eine Packung Pflanzensamen im Wert von 2,79 Euro an der Kasse nicht bezahlt hatte, wie man das herausfinden kann.
Ja, muss er echt, und vor allem, dass es dann an die Öffentlichkeit kommt, weil wegen dem Betrag würde jetzt die Pressemitteilung nicht spitz machen.
Also sie ist dann rausgelaufen aus dem V-Markt und der Ladendetektiv hinterher und dann hat sie ihren Hund.
Gelaufen. Ist der auch gelaufen, oder?
Hat sie ihren Hund praktisch geholt, ja, oder der da angebunden war und dann hat man sie halt gestellt, oder nicht der Hund, sondern sie wurde gestellt und dann sagte sie, ist ein bisschen ausgerastet und wollte dann den Hund auf den Detektiven hetzen.
Was war es denn für ein Hund? Fangen wir mal so an.
Ich weiß es nicht, wahrscheinlich war es irgendein Dackel, keine Ahnung.
So ein Rehpinscher oder so.
Was weiß ich, ein Pudel. Ich weiß gar nicht. Wenn er genauso alt ist wie sie, dann kannst du froh sein, wenn der noch jemanden riecht oder sieht. Ja, aber
ich schmeiß dir einen Hund mit der Leine gegen den Kopf.
Aber da hat der Ladendetektiv doch ganze Arbeit geleistet, ja. Bei einem Pflanzensamenpäckchen im Wert von 2,79 Euro. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach vielleicht nur vergessen hat.
Ja,
das ist ein ganz dünnes Päckchen. Also ich will jetzt der 82-Jährigen nicht sagen, dass sie das bewusst gemacht hat.
Hat sie bewusst gemacht und versucht sich dann auf ihre auf ihr Alter rauszureden. Wenn sie mal die 80 überschritten haben, dann meinen sie alle, dass sie sich auf ihre Demenz rausreden können. Und in dem Fall ist es halt einfach, man übersehen kann jeder immer was und habe ich auch schon mal.
Also ein Pflanzenpäckchen ist ja auch wirklich übersehbar, weil man das, es liegt ja irgendwo dann zwischendrin oder keine Ahnung. Also das ist ja nur so ein kleines, größer als ein Koks-Tütchen.
Ach, jetzt wo du sagst, ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
Eben. Ja, weil Koks ist gerade so unfassbar im Kommen in Deutschland. Das,
tatsächlich.
Ja, das ist brutal. Es ist wirklich brutal. Aber man hat sie dann ja kontrolliert, man hat auch ihren Geldbeutel aufgemacht und dann waren da dann noch 70 oder 80 Euro drin. Also sie hat ja das Geld dabei gehabt. So bezweifle
ich. Ja, für
das.
Koks oder für?
Weiß ich nicht, für Koks wahrscheinlich dann.
Ja, sie brauchte es für Koks.
Richtig. Und aber 2,78 Euro ist natürlich krass.
Ja, ich bin davon überzeugt, dass er das eher aus seinem sportlichen Gedanken herausgemacht hat und ab dem 80. Lebensjahr für sich sagt, ach, ab dem Alter, da kann ich mal durch.
Da kann ich mich mal so
durch. Also ich glaube auch so Ladendiebe sind dann eher die weiblich orientiert und Autofahrer, die wo sich maximal überschätzen, sind eher männlich orientiert im Alter.
Hm. Ja.
Vielleicht sollten wir auch einen Führerschein einführen für Frauen ab 80, die in den Supermarkt gehen.
Ein Führerschein?
Also so eine Nachprüfung. Supermarkt. So eine Nachprüfung jedes Jahr nochmal.
Berechtigung.
Zu sagen, okay, steckst du es ein oder nimmst du es einfach nur mit?
Hm. Aber weil wir gerade bei teuer sind, so 2,79 Euro für Samen ist schon teuer.
Ist zum Fußball übergehen.
Ja, ich will immer noch mal nach Starnberg schauen.
Ach so.
Weil am Starnberger See mittlerweile die Eiskugel 2 Euro kostet. Und da frage ich mich, haben wir jetzt den Schuss langsam auch in Deutschland gehört, nicht nur in Saint-Tropez? Da habe ich vor 10 Jahren schon, oder 15 Jahren, 3,60 Euro für eine Kugel Eis bezahlt. Aber 2 Euro für eine Kugel Eis.
Ich war gerade am Nachrechnen, ob der Euro schon so lange existiert. Aber der
seit 2002, ja.
Ja, aber existiert. Mhm. Wir sind echt alt mittlerweile.
Mhm. Und ich finde es echt mittlerweile echter Frechheit, gell? So eine verfickte Scheißkugel Eis. Sind wir wieder hier im
Starnberger Raum.
Genau. Danke für den Hinweis. Aber 2 Euro für Kugel. Wir reden jetzt ja auch von Kugeln im Umkreis, was ich, Weilheim 1,80. Ich weiß nicht, muss das sein? Ich finde es echt, zumal ja die Energiepreise runter sind. Man kann sich nicht nur auf die Energiepreise runter, wie sagt man da, ja, runter
argumentieren.
Dankeschön, dass man sagt, ja, die Energiepreise sind hoch und die Kosten für ein Eis ist ja auch so unfassbar hoch, ja, also alles, was man dazu braucht, ist, finde ich 2 Euro echt schon eigentlich eine Frechheit mittlerweile. Und ich kann nur davor abraten, Eis zu kaufen für 2 Euro.
Nein, das ist schon einfach nicht kaufen.
Das ist schon auch heftig. Ja, überlege mal, also was soll denn der Mist? Also ich sag mal, mittlerweile sehe ich mal so 1,20, 1,30 als normal an, was sich auch ja, schon teuer
findet. Selbst im Piting sind wir bei 1,60 oder was es kostet.
Ich weiß es nicht. Und dann ist das Eis auch nicht mal gut.
Ja. Noch im Piting ist es ganz okay, tatsächlich.
Und eine Eisdiele?
Ja, ist gut.
Echt? Ja, ich habe da also, Gegenteiliges gehört. Aber gut,
also das alte Pinocchio gibt es ja nicht mehr. Ich kann ja nur das sagen, was die Kinder sagen.
Die Familie, die das Pinocchio betrieben hat, gibt es ja nicht mehr. Das
doch, die gibt es noch, die leben noch.
Ja, aber nicht mehr hier im Piting.
Ja, aber sie leben noch.
Aber die waren wirklich gut. Das Eis war wirklich gut, aber das jetzt sie sind mittlerweile, gut. Das finde ich jetzt nicht mehr. Und wir gehen ja noch weiter. Wir reden jetzt hier von irgendwelchen Milchshakes-Dingen, die, was ich, 7-8 Euro kosten. Wo ich sage, Leute, ein Eisbecher, ein großer Eisbecher, haben sie sich beschwert, in Starnberg kostet mittlerweile zwischen 10.
24,80 Euro.
Zwischen 10 und 15 Euro, ein Eisbecher. Also irgendwo.
Ja, aber Gott, welche normale Person, Patrick, isst schon Eisbecher?
Also ich könnte nicht
dazu. Wer könnte einen Eisbecher essen? Welche Person mittlerweile ist denn noch in der Lage, also in seinem mal ignoriert ja seinen Body Mass Index komplett und haut sich so einen riesen verdammten Scheiß Bananasplit rein oder so.
Ja, oder Spaghetti-Eis.
Ist ja, kann ja sein, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber schaut euch doch mal in den Spiegel an und überlegt, ob euch das überhaupt gut tun würde, so ein 4000 Kilokalorien Zeug reinzumhauen.
Ich beschwere mich jetzt auch nur für die Dicken, die immer sowas essen, muss ich ganz klar sagen. Weil
Adipös nennt sich das politisch korrekt.
Weil wir Dünnen essen ja kein Eis.
Hast du wie gesagt? Okay. Nein, also das Problem ist ja nicht das Eisessen, das Problem ist, wenn du so einen riesen Eisbecher dir reinhaust. Schau dir mal die Leute an, wo sie einen riesen Eisbecher reinhauen.
Die schauen alle gleich aus.
Es ist, ich war letztens im Schwimmbad. Ich war über die Osterzeit mal kurz, muss ich mal kurz ausflüchten, in Oberstdorf.
Ah, ja, schön.
Also ein Ausflug hier mal, auch mal irgendwie raus dem Ganzen.
Ja, ja.
So. Nach Oberstdorf. Und da war ich im Oberstdorf, dann waren wir in einem Schwimmbad, dann in so einem Zonthofen, oder wie dieser Ort heißt. Und das ist ein wunderbares Schwimmbad, alles gut. Und dann, da gibt's natürlich dann auch, wie in jedem Schwimmbad, gibt's da sowas, wo man was essen kann. Eine Gastronomie. Und dann schaust du dir an, die Menschen, die da das Zeug essen.
Ja.
Die könnten, O-Ton könnten die dir einen Bananasplit reinhauen oder was es auch immer gibt. So ein Riesenbecher mit 25 Kugeln Eis. Da sitzen Menschen da mit der Body Mass Index von
58?
Wollte 62 sagen, ja, nein, genau. Nicht
gar, muss übertreiben.
Und hauen sich Pommes mit Schnitzel rein. Oberkörperfrei.
Lecker.
Da vergeht ja der Appetit, aber oh ja. Für alles.
Ja, das kenne ich vom Camping.
Das ist wirklich heftig. Also ich muss mich da echt mal aufregen, weil kann man da nicht, mir geht es jetzt nicht um die Grundästhetik, mir ist es egal, die können das alles machen, aber es geht doch um die eigene Gesundheit. Man muss doch auch mal irgendwie in den Spiegel schauen und muss da feststellen, okay, viszerales Fett ist scheiße und dann muss ich halt mal schauen, dass es ein bisschen weniger wird.
Viszerales Fett kommt ja hauptsächlich nur bei Leuten, die viel Bier trinken, oder?
Das kann
der Bierbauch, der klassische.
Nein, das ist auch viszerales Fett ist ja Bauchfett in der Fachsprache und
ganz schwer zu trainieren.
Ja, aber das ist nicht nur Bier, natürlich auch, aber das ist natürlich auch Ernährung.
Ja.
Und mich stört es dann tatsächlich. Aber ich glaube,
die Preise sind deswegen so hoch, weil die Betreiber an die Gesundheit der Menschen denken und sagen, ihr habt früher 3 Kugeln gegessen, jetzt zwingen wir euch dazu, bloß noch eine zu essen und hauen den Preis auf 2 Euro rauf. Ich finde es, aus diesem Gesichtspunkt her finde ich es fair und gut, ja, dass man sich wirklich Gedanken macht, brauche ich 2 oder 3 Kugeln oder reicht einfach nur eine?
Aber mich stört einfach, wenn man wenn man einfach dieses Zeug so reinhaut und es einem wurscht ist. Will denn jeder früh sterben? Was ist denn los?
Ja, Zucker ist doch eine Sucht, Christian, ist doch so. Als Suchtmittel wie jedes andere.
Zack, bestätige ich und nehme noch einen Zug an meiner Zigarette.
Ja. Apropos Tod. Der Papst ist tot, Christian.
Lungenkrebs. Oder was ist er denn dahin geschieden, unser Franziskus?
Ja, ich glaube, es war ein Schlaganfall. Hat's geheißen.
Schlaganfall, Herzinfarkt.
Oder war das einfach der letzte
österliche Gruß?
Der letzte Besuch, den er hatte, war ja J.D. Vance. Und ich glaube, dass er einfach den Papst ins Grab gebracht hat. Mit seiner Anwesenheit schon. Mit seiner rechtspopulistischen Anwesenheit hat er dann den christlich-katholischen Papst ins Grab gebracht. Das ist eine logische Schlussfolgerung.
Ja,
und da kann man mal einen Herzinfarkt bekommen, oder?
Und Söder wollte auf Nummer sicher gehen und ist auch noch hingereist, ja.
Ja, der war aber früher dran, oder? Auf Söder kannst du es nicht schieben, weil Vance war der Letzte. Es ist echt so. Das muss ich mir vorstellen. Vance kann sich jetzt wirklich als Papsttöter, kann er sich jetzt als
Papsttöter Vance, das ist doch mal ja, schon. Folgentitel Papsttöter Vance.
Da kann man stolz drauf sein, oder? Halleluja. Wenn ich nicht Trump heiße, dann mache ich was anderes, oder? Wenn Trump mir schon ständig die Show stiehlt, dann sorge ich dafür, dass ich auch mal
wenigstens einen Papst platt mache. Ja. Ich weiß nicht, was er ihm erzählt hat. Vielleicht hat er mir Videos gezeigt, oder? Ich weiß es nicht.
Videos?
Was denn? Im Inkognito-Modus.
Welche Videos kann man ihm zeigen, dass der Papst einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall kriegt?
Ja, ich weiß es nicht.
Ja, aber jetzt ist der Papst tot, jetzt kriegen wir dann irgendwo einen neuen.
Ja, ist auch bitter.
Jetzt wollte ich auch sagen, ich lache jetzt nicht, dass der Papst tot ist, sondern ich finde schon wieder dieses Konklavzeug, was jetzt die ganzen Fachbegriffe, die jetzt wieder losgehen, wo man sich 100 Jahre keine Gedanken drüber macht und dann jetzt
kommt der Tod ist ja, also man darf ja auch über den Tod lachen. Also
ist ja eine Feier, man feiert ja auch
den Tod. Ja, also je nach kultureller Aneignung feiert man den Tod.
Ich würde Trumps Tod auch feiern, also ganz ehrlich, da würde ich auch mitfeiern. Würde, glaube ich, USA rüberreisen und würde mitfeiern.
Also man darf auch Trauer. Trauer ist ja immer sehr egoistisch gedacht.
5 Zentimeter vorbei.
Ach, Alter. Nein, wir sind jetzt nicht beim Attentat auf Trump. Wir sind jetzt bei Franziskus und man darf auch mal schmunzeln. Also
war ein guter, oder?
Ich finde schon.
Er war ein guter, solange Benedikt nicht in der Gegend war. Solange war er ein guter.
Also Benedikt, also jetzt bin ich ja durchaus auch verspüre einen gewissen ich wollte Pazifismus sagen, aber ich meinte Patriotismus. Wenn es zum Beispiel um Fußball geht und um all diese Dinge und wenn dann die Bild-Zeitung schon titelt, wir sind Papst, dann bin ich natürlich auch dabei. Ist ja eh klar.
Nö.
Und aber dann musst du dich damit beschäftigen, wer Benedikt war und ist.
Ja,
die
meisten Leute tun das nicht mal wirklich.
Der Straßenstrich in München war echt schockiert, weil er einen Hauptkunden verloren hat, habe ich das Gefühl.
Ja, damals
das Gefühl.
Als
ich sag nicht, dass es so war. Ich sag nur, dass ich das Gefühl habe, dass der Straßenstrich in München,
die Jungs
meine ich, dass die da etwas.
Die waren schon traurig, wo er Papst geworden ist, nicht wo er gestorben ist.
Nein, also die waren, ja, das meine ich ja, weil er, genau.
Ja, ganz schwierige
Sache. Als er dann nicht mehr in München war, glaube ich, da waren sie alle etwas, also Umsatzeinbußen, das war eigentlich der Anfang der Wirtschaftskrise. Also, dass das sich im DAX noch nicht wirklich.
Ja.
Nein, also Benedikt, da bin ich ja absolut kein Fan von ihm gewesen.
Ich finde auch der Hype, der jetzt um das Papstbegräbnis veranstaltet wurde oder ist berechtigt, weil ich sage, es war ein guter Papst. Nach wie vor war ein guter Papst, der hast ja auch gesehen, wie er beerdigt werden wollte und was er alles vorschon und einfach alles.
Er wollte einfach einfachstes
steht für seine katholische Politik, die er betrieben hat und auch finde ich auch interessant, die ganzen Kardinäle, die jetzt anreisen, die kennen sich zum Teil gar nicht, weil er ja ganz viele Kardinäle auch aus Asien benannt hat und Afrika und überall, da wo es eigentlich wenig gab. Das war ja so nicht üblich, weil die meisten kommen ja aus Europa irgendwo und dann fand ich das auch toll, wie sie dann die Kardinäle selber gesagt haben, ja, wir müssen uns erstmal kennenlernen, weil wir haben uns noch nie gesehen, so ungefähr. Und
also alle mal im Kreis aufstellen.
Aber die Welt.
Schließ den Kreis.
Weltpolitisch.
Okay, das war auch böse.
Schließ den Kreis. Ganz böse.
Ja, das ist auch. Ja. Entschuldigung an die katholischen.
An die katholischen
ZuhörerInnen gehen raus. Also das war jetzt. Ja.
Naja.
Ja, aber man muss halt auch mal hier.
Ja, es ist wirklich schade. Und aber er war bis zum Ende war er Papst. Benedikt war nicht bis zum Ende Papst, oder war der auch Papst? Wie ist denn das, wenn man sich dann trifft, ist noch abgedankter Papst, sagt man auch noch Papst zu ihm, oder sagt man nur wieder Benedikt?
Nein, man fragt ihn, wann er denn wieder nach München geht und da in der Unterwelt ein bisschen aktiv wird.
Ja. Benedikt lebt nicht mehr, gell?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Nein, natürlich ist er tot.
Echt? Ich weiß es nicht.
Ja klar, tot.
Ich weiß es nicht. Ich bin tot. Kirchlich nicht so besegnet.
Ja, ich schon. Tot.
Tot. Apropos Tod. Lass uns mal, bevor das jetzt ausschweift, weil wir gerade über Tod reden.
Wir müssen gerade sehr viel lachen.
Union da, wurden hier gerade benannt, Christian, ja?
Wahrscheinlich war das die witzigste. Also ich muss da am meisten lachen jetzt hier gerade. Und jetzt, wenn es zum Kabinett geht, dann wird es zum Trauerspiel tatsächlich.
Wir wissen nicht, ob es zum Trauerspiel wird. Zumindest, ich sag mal, es ist waren über ein paar Überraschungen jetzt heute dabei, die so jetzt nicht vorhergesehen worden sind. Vorhergesehen wurden. Ja, was sagst du dazu? Wir sind jetzt hier mal, ich fange mal an, Wadepohl wird Außenminister.
War klar.
Logisch.
Nachdem Laschet zu schnell fuhr, war das klar.
Laschet ist eigentlich zu klein. Laschet wollte ich sagen.
Laschet
kann nicht Außenminister werden, weil er einfach zu klein ist. Er erfüllt das Mindestmaß. Bei Baerbock war das was anderes, weil sie ja Frau ist und auch abgenommen hat, attraktiv. Das heißt, da darfst du 1,60 Meter sein. 1,60 Meter sein und dann ist es Wurst. Ne? Aber Laschet geht gar nicht, weil er einfach auch 1,60 Meter ist oder 1,57 Meter und da wirst du nicht wahrgenommen. Ja, das ist die Kamera, wenn schwenkt durch die ganzen Außenminister, da musst du immer so einen Absatz nach unten machen, weil dann würde er nur mit der Stirn wahrgenommen werden in der Kameraführung. Darum fällt Laschet raus.
Gut, das ist verständlich.
Das ist wirklich verständlich. Das geht nicht. Der deutsche Außenminister muss Statur haben.
Okay, und ja, das verstehe ich.
Das ist mein Grundgedanke. Und jetzt, Wadepohl ist ja hier,
mein Außenminister, ich meine, hast ja bei Heiko Maas gesehen, der war ja.
Der erste Außenminister der CDU seit 60 Jahren. Ist das gut oder schlecht?
Ja, es war gut, dass sie 60 Jahren keinen Außenminister hatten. Das fand ich gut.
Weil?
Ja, weil jedes Ministeramt, wo die CDU einnimmt. Jetzt
kommt das CDU-Bäschchen. Wahnsinn, echt traurig.
Einfach
linksgrünversüfter Gedanke ausstreichen.
Einfach in der Regel nach hinten geht.
Objektivität ist gefragt hier.
Klammer auf, Verkehrsministerium, Klammer zu.
Wie auch immer. Thorsten Frey, Chef des Kanzleramtes.
Das habe ich ja auch vorhergesagt.
Ja. Auch vorausgesagt haben wir ganz sicher, Karin Prien wird Bildungsministerin.
Das war eh klar.
Sowieso. Jetzt wird es interessant, Katharina Reiche, Wirtschaftsministerin.
Ja, gut, aber wenn du einen ehemaligen Verteidigungsminister und war da auch mal Wirtschaftsminister, ich glaube ja.
Ja.
Vögelst, dann ist es doch klar.
Sie war also Vorsitzende, sie wollte sagen, ich sag mal das, was du sagen wolltest, sie war Vorsitzende des Vorstandes der Westenergie AG, die
sag ich doch, habe ich doch gesagt,
eine der größten regionalen Energiedienstleister Deutschlands. Da war sie sehr erfolgreich. Wolltest du sagen, ja, ich habe dir jetzt mal die Worte aus dem Mund genommen.
Genau. Nein, es wurde mir nur zugespielt, dass sie wohl die Lebensgefährtin ist von Karl Theodor zu Kuttenberg und viele Dinge dazwischen. Ja.
Gut, es hat jetzt nichts zum Heißen.
Ja, aber was zu sagen.
Ja, aber es ist ja mal vielleicht grundsätzlich mal jetzt nicht schlecht. Sie kann ja nur Sachen besser machen. Vielleicht mit Erfahrung. Mit Erfahrung kann sie vielleicht Sachen besser machen.
Ich fand ja Kuttenberg, muss ich fairerweise sagen.
War nicht schlecht.
Ich fand den auch nie so schlecht. Ich fand ihn immer etwas drüber, ich fand ihn auch nie wirklich angekommen, aber ich fand, dass er die Dinge jetzt nicht tausendprozentig schlecht gemacht hat. So Attitüde und also so, da kann man drüber nachdenken, aber der war ja auch saujung damals, also er war ja auch frisch reingeworfen, also das muss man ihm auch alles immer wieder, da kann man auch mal drüber hinwegsehen und kann sagen, okay, für die Zeit, wo er es gemacht hat und für die Erfahrung, die er hatte, war das schon.
Und Katharina Reich ist keine Unbekannte. Sie ist 2015 aus dem Bundestag ausgeschieden und ist dann in die Privatwirtschaft gegangen, was mir ja damals übelst genommen hat. Man hat ja gefordert, dass die erstmal eine Pause machen sollten, bevor sie in die Wirtschaft gehen. Warum? Aber wie auch immer, Patrick.
Das kann ich aber grundsätzlich erstmal verstehen, warum man da.
Warum?
Die Frage wird immer sein, aber es ist ja immer eine Sache der Bezahlung. Wie arg willst du Politik und Wirtschaft verknüpfen? Mhm. Wenn du aus der Politik rausgehst und die kompletten Netzwerke mitnimmst, die du hast, und dadurch in die Wirtschaft gehst und mit den Netzwerken wiederum Unternehmenspolitik machst, mag das schwierig sein und ich finde, das ist auch nicht in Ordnung. Dazu müsstest du aber die Abgeordneten entsprechend nach ihrer Amtszeit entsprechend vergüten, dass sie das auch nicht müssen.
Mhm.
Die sind zwei Seiten der Medaille.
Okay. Geh mal weiter.
Aber ich kann die Kritik verstehen.
Erstmal. Patrick Schnieder wird Verkehrsminister.
Der sagt mir erstaunlicherweise relativ wenig, muss ich fairerweise sagen.
Ist auch schon ganz lang im Bundestag.
Ja, aber hat sich doch nicht durch irgendwas ausgezeichnet. Nee,
gar nichts. Völlig unbekannt.
Mag nicht schlecht sein.
Nina Warken wird Gesundheitsministerin. Ja, Gesundheitsministerium ist ein ganz schwieriges Ministerium, finde ich.
Ja, aber nur wenn eine Pandemie kommt, sonst ist es ja eher so ein, oh, wir machen mal eine Krankenhausreform und scheitern dabei.
Ja, grundsätzlich kam ja die Krankenhausreform von der SPD.
Ja, genau. Aber sie ist noch nicht abgeschlossen. Und jetzt wird.
Die Frage ist, ja, wir reden jetzt hier auch von Zusatzbeiträgen zur Krankenversicherung, wo wir, glaube ich, mittlerweile bei, weiß ich, 17% sind, ihr keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal bei 14 aufgehört zu zählen. Ich glaube, 17% was sind wir jetzt, oder? 15, 17?
Da fragst 18, du falsch.
16%.
19, 23, das heißt, 21,
die Sozialausgaben 8. fressen alles auf. Also, jeder, der eine Gehaltserhöhung bekommt, lässt sein Geld dann in diesen Zusatzbeiträgen zur Sozialversicherung und was der Geil im Krankenhaus und was da, und Drama. Ein Mordsdrama, was aufzuarbeiten gilt oder zumindest weiterzuführen gilt. Ich weiß nicht, was das
ist. Da weiter, nächster Punkt.
Nehmen wir jetzt mal, nee, muss
das ganz. Ja, aber stimmt ja. Also, mag ja sein, aber es geht dem Gesundheitsministerium jetzt die Krankenhausreform abzuschließen und es gilt, es ist kein einfacher Job, gerade aktuell. Sofern jetzt nicht die Schweinegrippe kommt. Weil dann haben wir ja ein anderes Projekt.
Ja, die ist ja auch schon am Rollen. Carsten Wildberger, das ist jetzt interessant, wird Digitalminister. Der Bursch kommt, es war Geschäftsführer der Media Saturn Holding, also
ein maximal, ich sag mal,
aus der Wirtschaft.
Er
verliert sehr viel Geld.
Eigentlich kurz vor der Grundsicherung.
Er verliert sehr viel Geld, er könnte Millionen verdienen und geht aber dann doch in die Regierung, was ihm natürlich nur 10.000 Euro oder 12.000 Euro im Monat bringt, anstatt 150.000.
Ja, er setzt Macht vor Geld. Und jeder, der House of Cards angeschaut hat, weiß, dass Macht wichtiger ist wie Geld.
Ich finde, das ist gar nicht so uninteressant, diese Besetzung.
Die Frage ist ja, ob Digitalministerium.
Brauchen wir, Christian, wir brauchen
es. Ja, natürlich brauchen wir es, aber sowas
von hinten her. Das
ich verstehe es, aber man könnte Digitalministerium, bin ich gespannt, was rauskommt.
Das Traurige ist, Italien ist weiter als wir.
Italien. Aber das war alles schon zu Corona-Zeiten.
Alle Länder sind weiter als wir. Also, ja.
So, naja. Weiter. Nächstes Ministerium.
Ja. Dobrindt, Innenminister.
Ja,
Bär, Forschung und Alois Rainer, Landwirtschaft. Wir reden hier von der CSU-Fraktion.
Ich weiß. Ich habe leider zu wenig getrunken, dass ich jetzt auf den Tisch kotze.
Na ja. Ja, gut. Wir warten mal, was bei SPD rauskommt.
Ja, Dobrindt, Innenminister, da bist du echt, das weiß ich nicht. Da kriege ich echt Bauchschmerzen. Da bin ich auch schon durch damit eigentlich, mit dem Kabinett. Wenn Dobrindt Innenminister wird, das ist schon heftig.
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber.
Ich weiß, was ich davon halten soll. Ich halte gar nichts davon. Ich finde diesen Menschen an dieser Stelle. Ja, für problematisch.
Es wird sich zeigen. Und
das wird sich zeigen. Also im Verkehrsministerium haben schon bewiesen, wo die Reise hingeht. Und das wird jetzt ein komplexeres Ministerium. Also entweder wird's agiert da, weil es ja auch unser Betreuungsabgeordneter oder unser Direktkandidat hier ist. Mhm. Also entweder agiert er in komplett Rechtsaußenpolitik, was er bisher in Äußerungen teilweise schon gemacht hat. Ich hatte Homosexuelle mal als schrille Minderheit bezeichnet. Also dieser Typ ist für mich nicht geeignet, ein Ministerium zu führen. Aber ja.
War aber auch entscheidend mit an den Verhandlungen beteiligt, dass die zum positiven Ausgang geführt haben, sagt man sich. Also sagt nicht ich, sondern sagt man sich. Was ja eigentlich für ihn spricht, oder als ein Ministeramt zu.
Aus meiner Sicht spricht es eher für die personelle dünne Decke innerhalb der CSU. Dass sonst keiner da ist. Mhm.
Können Sie ja froh sein, dass Sie noch ein, zwei Ämter noch abgegeben haben an die SPD.
Ja,
aber ob da was Gescheites rauskommt, ist die andere Frage, ja. Das ist halt die andere Sache. Da werde ich mich dann wahrscheinlich nächste Woche dann echauffieren drüber, was da wieder.
Ich habe mich noch gar nicht so richtig echauffiert. Ich habe es einfach nur zur Kenntnis genommen.
Ach so, aber, okay.
Lass uns zum nächsten echauffierenden Thema kommen. Das ist die UEFA.
Ja, die UEFA diskutiert die Elferänderungen.
Absolut. Sie will keine Verlängerungen mehr. Was ist los, Patrick?
Also wir sprechen hier von der Champions League.
Was ist mit langen Abenden, wo du da sitzt?
Zu lang. Wir müssen an die Spieler denken. Ich glaube, das für die Spieler ist es gut, sich dann nochmal 30 Minuten auf dem Platz rumzueiern.
Dann müssen sie sich halt ihre Kraft einteilen.
Solange es kein Golden Goal gibt, macht das überhaupt keinen Sinn.
Ja, dann mach mal ein Golden Goal.
Mach mal Golden Goal oder Elfmeter direkt.
Punkt. Nein, Golden Goal.
Golden Goal.
Punkt. Weiter. Nächstes Thema. Okay.
Rüdiger. Ja. Rüdiger habe ich auch drauf auf dem
Plan. Auch. Rüdiger wurde kritisiert.
Alter, das heißt,
weil er einen Eisbeutel geworfen hat und er bitte geschimpft hat. Selavi. Bin ich vor dem Fernseher schlimmer, wenn ich ehrlich bin.
Er hat einen Trainer Hurensohn genannt. Den Trainer sage ich schon, den Schiedsrichter Hurensohn und alle anderen Wörter kann ich gar nicht sagen, weil die nicht jugendfrei sind.
Ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, aber er hat sich halt echauffiert. Er war halt in der Emotion. Darf man doch bei so einem Klassiko auch.
Christian, er ist immer in irgendeiner Reaktion. Und er echauffiert sich immer über irgendwas. Er flippt immer aus.
Ja, aber weil er halt unter Feuer steht. Ich finde,
Christian, also, das ist aber nicht förderlich.
Ja, ich finde,
also junge
muss man auch junge nicht machen.
Kinder, die da zuschauen, und dann muss ich doch nicht hier.
Also die jungen Kinder sind schlimmer, wenn sie wahrscheinlich selber in der Fanmeile stehen. Und wenn du dir anschaust, was in Spanien hier umeinander diskutiert wird, oder nicht diskutiert wird, geschrien wird, da ist das, was Rüdiger sagt, wahrscheinlich nur Pillepalle.
Ja, und wie ist es mit diesem Kopf-ab-Ding-Symbol, was er da in die Fan-Ecke rübergeschmissen hat?
Ja, aber du musst ja sagen, dass er sich auch rassistische Beleidigungen das ganze Spiel natürlich lang hat anhören müssen. Die Frage ist, wie viel musst du dir gefallen lassen immer als Spieler?
Asamoah hat sich auch immer das Affenruf lange Zeit nachsagen lassen oder nachrufen lassen müssen. Das ist schon ist schon nicht ohne, ja. Ich verstehe auch das, was er gemacht hat grundsätzlich.
Musst du diesen Rassismus dir immer gefallen lassen, oder kannst du nicht mal sagen, hey, fickt euch doch jetzt mal alle hier.
Aber ich glaube, die Stärke ist doch eher darin, einfach drüber zu stehen und sagen, na und?
Ja, es gibt halt solche Charaktere und es gibt halt andere. Und da, also ich bin schon der Meinung, dass er sich da vielleicht ein bisschen mehr in den Griff kriegen muss. Das muss er auch. Ich fand die Redaktion von Rudi Völler halt auch sehr gut.
Es wurde auf breiter Front erstmal im Vorfeld gefordert, dass er aus der Nationalmannschaft rausfliegen muss und darf nie mehr ein Nationalmannschaftsspiel bestreiten. Das ist
ein Schwachsinn.
Und die Entschuldigungen helfen sowieso nichts bei ihm. Völler hat sich heute geäußert und hat gesagt, also weder Rausschmiss noch Sperre.
Ja, ist gut so.
Man muss mit ihm reden, er muss sich jetzt zusammenreißen und die Gespräche sollen es regeln.
Genau, also sehe ich für sinnvoll.
Ja, müssen wir auch, wir haben ja auch keine wenig gute Abwehrspiele, wir brauchen eigentlich Rüdiger auch.
Genau, wir reden über einen Verteidiger und
aber hallo, auch
die Verteidiger-Diskussion. Wir haben
keine Verteidiger, nein. Ja, also.
Solange er nicht einen Stinkefinger zeigt wie Effenberg damals, ist doch alles in Ordnung.
Er hat nur den Stinkefinger gezeigt, gell?
Oder alle wollten den Fans so einen Kopf abschneiden, das ist dann nicht so schlimm. Ja.
Aber mit seinem muslimischen Glauben. Ich
fand das mit Effenberg auch übertrieben
damals. Mit seinem muslimischen Glauben hat es so einen Beigeschmack, wenn man jemanden Kopfabschneidzeichen macht, dann.
Ich hätte niemals Effenberg damals wegen dem Stinkefinger rausgeschmissen. Ja, das hätte ich nicht gemacht.
War doch ein
Politiker.
Politiker, ja. Kann man sagen. Aber wie heißt der Dienstmann, der auch in die Tonne reingetreten ist, auch bestraft worden dafür. Ja,
aber das war Trapattoni, war der Trainer. Ja. So, Angelotti wird jetzt Trainer in Brasilien.
Ja, der verlässt Real Madrid, interessanterweise.
Ja, aber er steht auch in der Kritik ein bisschen hier. Mhm. Und kann ich mir vorstellen, als Nationaltrainer von Brasilien.
Nationaltrainer, bitte, der Seleção heißt es, ja, nicht Brasiliens. Man spricht von der Seleção. So muss man das fachmännisch sagen, Christian. Wir sind ja hier nicht irgendwo am Bahnhofstrich, ja, sondern.
Ja, aber er verlässt Spanien vielleicht auch deshalb, weil Stromausfall ist.
Das ist krass. Alter Falter. Also, das war mal ein Blackout von, oder war es überhaupt ein Blackout?
Das ist die Frage. Oder ist es immer noch ein Blackout?
Ja. Also, wir sprechen von Portugal, Spanien und Teile Südfrankreichs, ja. Das ist mal ein Stromausfall. Ja,
ich möchte mal sagen, das ist alles Weinanbaugebiet. Was ist quer mit euch? Also, schaut, dass da Strom läuft.
Wir sprechen ja nicht nur von einem Stromausfall. Wir sprechen davon, dass nichts mehr gegangen ist, dass Züge stehen geblieben sind, dass Geldautomaten ausgefallen sind, dass alles.
Ja, halt Strom halt.
Alles ausgefallen ist. Das ist komplett mal für eine Stunde alles lahmgelegt, oder? Zwei. Wie lange war's?
Ich weiß nicht, ich habe nur mitbekommen, das war wohl länger.
Alter Falter, da ist was geboten.
Also wir können hier aufnehmen, wir haben Strom.
Ja, Gott sei Dank. Aber sowas, glaube ich, gab es in Europa in der Größe noch nicht.
Zur Not könnt ihr meinen Zeigefinger irgendwie mit Plus Minus anklemmen. Ich glaube, der hat genug Puls noch, dass er für diesen.
Ja, woher kommt's, Christian? Was glaubst du, was ist passiert? Ist es irgendwie die Strominfrastruktur, dass die so alt ist, oder hast du da irgendwie, oder ist es
Sonneneruptionen oder was auch immer? Ja, nein, ich verstehe es nicht, wie man das nicht innerhalb von einer Minute lokalisieren kann, weil du hast einen Stromerzeuger und du hast einen Stromentnehmer.
Haben sie gesagt, sind alle okay, die funktionieren alle,
also
alles
gut. Wenn die Erzeuger alle funktionieren, dann hast du irgendwelche Leitungen. Und du musst schauen, also jetzt würde ich mal sagen, so als Laie, da hast du so einen kleinen Schraubenzieher, da wenn du hinten drauf drückst, dann leuchtet die Lampe, wenn du in die Steckdose drückst.
Phasenprüfer.
Genau. den Phasenprüfer, den hast du. Mhm. Und dann gehst du vom Phasenprüfer, gehst du mal so vom Kraftwerk weg und schaust.
Eine Hochspannungsleitung.
Ja, und dann gehst du halt bis zur Hochspannungsleitung und schaust dir halt irgendwo, ab welchem Zeitpunkt geht kein Strom mehr weiter. Das kann doch nicht so kompliziert sein.
Vielleicht hat das irgendjemand gemacht und deswegen gab es einen Stromausfall.
Nein, aber es kann doch nicht so kompliziert sein. Du musst da schauen, okay, es ist ja nicht so kompliziert zu schauen, ab welchem Zeitpunkt ist der Strom nicht mehr im Netz. Das ist ja physikalisch eigentlich relativ einfach.
Hackerangriff?
Ja, aber auch das wird sich ja relativ schnell klären lassen. Also wie du nach mehreren Stunden nicht wissen kannst, an was es liegt, ist für mich eigentlich die eigentliche Bankrotterklärung.
Also es wurde schon ausgeschlossen, dass es ein Hackerangriff war.
Weil ich würde den Phasenprüfer einfach jetzt einmal rüberschicken. Mhm. Ich habe noch zwei über.
Du kannst ja die personifizierte Phasenprüfertätigkeit übernehmen. Mal gucken.
Ne? Ja, an der Starkstromleitung, ja, aber nur.
Mal gucken und hier schauen, was passiert.
Nein, und das verstehe ich nicht, weil du weißt, die Kraftwerke laufen und dann hast du irgendwann den Punkt, wo halt kein Strom mehr ist und dann musst du halt sagen, okay, dann muss ich halt schauen, was es liegt. Das ist, ich weiß nicht, wie es fachsprachlich, ich würde sagen, ist es das Relais? Ja. Ist es das Relais hier oder ist es das Relais da? So.
Ja.
Und so kompliziert kann das nicht sein. Das ist einfach nur Strom. Das ist Uri.
Wir sind so unprofessionell, das ist so krass.
U ist R mal I. So. Also.
Und wir sprechen ja vor allem nicht vom Piting, wir sprechen hier, dass hier zwei Länder.
Ja. Das kommt ja noch Länder, dazu, aber ja, da musst du ja sagen, okay, ist in der Hochspannungsleitung Richtung Frankreich, ist da noch Strom drauf?
Das haben die bestimmt gemacht.
Ja, und dann sagst du, okay, da ist schon Strom drauf, weil die Kraftwerke funktionieren, ja. Dann ist es das Umspannwerk in der Champagne.
Also, ich weiß es nicht. Solltet ihr da draußen mal Probleme mit eurem Strom zu Hause haben?
Ich kenne mich aus.
Ihr könnt uns beide fragen.
Wir wissen, wo die Reise hingeht. Wir haben einen Phasenprüfer da oben. Wir könnten genau sagen, wo der Strom einfach nicht mehr ist.
Aber rechnest damit, dass es vielleicht dann auch mal für mehrere Stunden danach keinen Strom mehr gibt im Umkreis von.
Das dauert aber dann noch länger. Ich verstehe es nicht, wie man das nicht nachprüfen kann.
Ich habe aber auch mit Strom wirklich Probleme, muss ich sagen. Ich habe mal versucht, bei mir am Strom was zu machen und habe dann wirklich das so gemacht, wie man es machen sollte und hat es trotzdem einen Schlag dann, buff, hat die ganze Sicherung fetzt, musste die ganze Hauptsicherung auswechseln, weil ich es wieder falsch gemacht habe und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse es. Ich bin der Stromdepp, ich lasse es einfach.
Nein,
kannst du Strom? Kannst du
ja, ein bisschen, zu Hause? Ja, doch ein bisschen Strom kann ich schon. Ja,
du kannst Lampen anklemmen. Kannst deinen Finger oder dein Ding
irgendwo reinstecken. Ich kann auch Lampen anklemmen und Lampen in Reihe schalten und solche Dinge. Und
das könnt ihr auch.
In dem Wohnzimmer habe ich auch.
Obwohl Lampen in Reihe schalten, da setzt schon wieder aus.
Na doch, das geht auch. Und es geht schon. Also Strom geht.
Also ich kann mein Auto anmachen. Das ist schon mal gut. Ja, also ich habe das eine ist immer an und das andere muss man anschalten. Also das kann ich. Ja, das funktioniert.
Lass uns noch kurz nach Amerika schauen.
Bitte.
Zu deinem Elektroauto. Spezialisten.
Ja.
Wie heißt er?
Ja. Ja.
Genau.
Und also ich habe mir mal Gedanken gemacht und habe versucht zu analysieren und rauszufinden, was Trump eigentlich vorhat mit diesen Zöllen.
Und ja, das ist sehr, sehr klug von dir, weil du ja immer gesagt hast, das ist einfach nur blöd. Und ich habe gesagt, da ist eine Strategie dahinter.
Da ist eine Strategie dahinter und
und jetzt bist du mir eine Strategie offenbaren.
Genau. Und wir sprechen hier, weil die ganze Welt schaut ja auf Trump, auf die Zölle, aber es deutet alles eigentlich darauf hin, auf eine weitreichende Entwicklung und eine fundamentale Neuordnung des globalen Währungssystems mit den US-Dollar im Zentrum. Das ist wirklich interessant. Und zwar.
Zentrum vor allem.
Ja, das,
das Auge des Hurricanes.
Nach diesem, kannst du mich einmal die Fresse halten?
Ich weiß ja nicht. Ich dachte, du bist schon wieder fertig.
Nein, das dauert jetzt einen Moment. Es geht nämlich darum, nach diesem Börsenstopp, sag ich mal, nach diesem Börsencrash, kurzzeitigen Börsencrash sprechen wir. Und nachdem Trump dann gesagt hat, wir setzen jetzt die Zölle für 90 Tage aus, katapultierten die Aktien innerhalb von nur 10 Minuten um beeindruckende 4 Billionen US-Dollar nach oben. Man muss sich das mal vorstellen, 4 Billionen, das gab es noch nie.
Aber sie sind halt vorher auch richtig in den Keller gerauscht.
Richtig,
das darfst du halt auch nicht übersehen.
Und das war Trumps taktischer Notausknopf, den er betätigt hat. Und das war ein Plan. Man lässt ihn mal zwei Tage war es, glaube ich, gell?
Zwei Tage mal Worst Case und dann wieder einfangen, um dann.
So, und ja. Dieser Notausknopf war aber allerdings nicht primär für diplomatische Verhandlungen, sondern für eine geordnete Beruhigung der Finanzmärkte. Diese Frist soll den betroffenen Finanzinstitutionen ermöglichen, ihre riskanten Trade-Positionen kontrolliert abzubauen und somit einen chaotischen Zusammenbruch des Systems zu verhindern.
Genau. Also Trade-Positionen sind Positionen in deinem Portfolio an.
Ja, auch die Banken handeln wirklich auf Risiko, zum Teil sehr viel hohes Risiko.
Und ja, gibt zum gewissen Teil. Ja.
Genau, und diesen Crash dann komplett zu verhindern, gibt er ihnen jetzt praktisch die Zeit, diese Risikooptionen abzustoßen.
Die Frage ist immer, wohin müssen sie es abstoßen? Und wenn sie es abstoßen, sind sie ja natürlich auch mit Verlusten geprägt. Also ganz. Sie können es ja nicht wert, sie können es ja nicht mit, weil irgendjemand verliert ja immer. Ja, natürlich. Also das bedeutet jetzt nicht, dass sie sie abstoßen können und dann.
Nee.
Ich habe das
was
versucht
einfach
da,
mal.
Was? Was heißt denn da nee?
Nee.
Also sie können es ja nicht abstoßen und dann sagen, okay, ich kriege das gleiche Geld wieder.
Na eben,
das meine ich. Sie werden sie mit Verlusten abstoßen müssen.
Richtig. Aber dieses Ganze ist eine Atempause, die nicht als Kursänderung, sondern als Verzögerung einer langfristigen Strategie zu verstehen ist. Und der eigentliche Umweg ist das Ziel. Und das Ziel ist, wir sprechen hier von dem Endspiel, ist den US-Dollar, die US-Dollar-Neuordnung des US-amerikanischen Systems in die finale Phase zu hieven und den Dollar abwerten zu lassen, um mögliche 20-40% gegenüber anderen Währungen. Und das ist natürlich eine Nummer. Das heißt, diese Dollarschwäche würde amerikanische Exporte massiv stärken und die US-Wirtschaft in eine Position bringen, die eine Dominanz der Nachkriegszeit erinnert. Das heißt, den Dollar bewusst abwerten, dass Investoren ins Land kommen und sagen, wir investieren wieder in das Land, weil der Dollar einiges an Wert verloren hat.
Das kann ich bis zu einem gewissen Grad verstehen. Das ist schlüssig.
Also das Ganze ist natürlich wesentlich umfangreicher. Ich habe das nur versucht, einigermaßen gekürzt zu erklären, weil, wie gesagt, was ich da rausgelesen habe, das sind Seiten über Seiten.
Aber 40% der Abwertung erscheint mir viel.
Natürlich.
Erscheint mir sehr viel.
Also 20 mindestens bis 40
hoffen geht. Sie. Und diese Abwertung würde ja auch mit einer Zinsreaktion der FED einhergehen.
Ja, nicht nur der Zins, wir reden dann auch hier Inflation, gell?
Die Inflation kommt ja danach. Ja,
eben.
Also ja, oder davor. Also je nachdem, in was für eine Richtung man denkt. Also vielleicht kommt sie davor und dann reagiert die FED. Oder die FED reagiert und dann kommt sie.
Es gibt
unterschiedliche Szenarien zu denken.
Und jetzt,
aber ja, das ist ja die, darf man auch nicht außer Acht lassen.
Und jetzt reden wir von zwei möglichen.
Die FED ist die Notenbank in Amerika.
Und wir sprechen jetzt von zwei möglichen Szenarien, die jetzt in den kommenden Monaten, also wir sprechen jetzt hier wirklich von einer Pause von, wie gesagt, diesen 2-3 Monaten, die er vorausgesagt hat, der Trump. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die optimistische Variante.
Für wen optimistisch?
Innerhalb weniger Wochen werden tatsächlich
Optimistisch?
Lass mich mal ausreden. Innerhalb von weniger Wochen werden tatsächlich Handelsabkommen geschlossen mit den USA. Und die USA lenkt ein. Die 90-Tage-Pause wäre dann der erste Schritt zur Umsetzung des größeren Plan und Neuverhandlungen des US-Dollar-Systems. Das würde dann das Positive.
Ja. Ja, für wen positiv?
Ja, für alle, die mit Trump verhandeln. Ja. So. Und das Pessimistische wäre dann sozusagen, dass die Fronten sich so dermaßen verhärten und die temporären und die Aussetzungen, dass die anhaltenden Handelskriege und Zölle und Gegenzöllen weiter anhalten und in diesem Szenario würde die zweite Phase des Plans in weite Ferne rücken und es würde praktisch dafür sorgen, dass massive Börsencrash bis zu 60% und das ganze System würde zusammenbrechen. Ja. Aber man geht davon aus, dass gerade Länder, die jetzt mit den USA in Verbindung gebracht werden oder auf die USA angewiesen sind, darauf eingehen, auf die Verhandlungen, auf die Zölle und dass sozusagen dass die neue Orientierung oder das System praktisch neu gesetzt werden kann und damit der Dollar an Wert verliert. Sie bleiben dann zwar praktisch die Reservewährung der Welt, ja, aber der Dollar ist an sich, so wie er gerade steht, zu hoch bewertet und Trump möchte einfach und Trump seine Kumpanen wollen, dass der Dollar an Wert verliert, dass die Investitionen im Land massiv ansteigen und sozusagen auch die Zölle auffangen, ja. von die Gegenzölle praktisch, die dann kommen, weil der Dollar verliert, ja, der eine schiebt, der andere schiebt und dann im Endeffekt das trifft sich dann das Ganze auf der Handelsplattform und alles ist dann ausgeglichen. Es wird wirklich spannend und es ist auch grundsätzlich eigentlich, ich würde es jetzt nicht als klug bezeichnen, aber ein hochrisikobehafteter Vorgang, der, wenn er gut geht, ja, für USA eigentlich sehr gut ist. Und wenn er fehlt, dann wird die ganze Weltwirtschaft in Boden und Abgrund gerissen.
Ich weiß ja nicht, für wen er dann in der USA gut ist, wenn der Dollar massiv an Kaufkraft sinkt.
Für alle, die im Land sind, ja, für alle, für die ganzen Tech-Unternehmen, für alles.
Ja, für die Unternehmen, natürlich, die wohl exportieren wollen, da macht das vielleicht noch bis zu einem gewissen Grad Sinn, aber für die Bevölkerung, für die kleinen Leute möchte ich das mal noch.
Steigt, das ist ja das.
Wie soll die Kaufkraft steigen, wenn der Dollar sinkt?
Ja, für alle Länder, die in USA investieren.
Ja, aber was hilft es dir, wenn du eine arme Person in Amerika bist und sehr wenig Geld hast, am Existenzminimum lebst?
Den kennt doch Trump gar nicht.
Ja, eben.
Das ist doch der
Punkt. Auf das will ich ja hinaus.
Der denkt doch an das Gesamt, der will doch Deals, der will die Gesamtwirtschaft wieder betrachten, dass natürlich da Verluste gibt und
nein,
wenn du auf der Strecke bleiben sollst, das ist klar.
Genau, auf das wollte ich hinaus.
Mhm. Aber es ist ein sehr interessantes Thema. Das kann man auch sogar nachlesen.
Also das ist auch sehr komplex. Wir könnten uns da jetzt tatsächlich, ich hätte da auch Lust zu, echt lang darüber unterhalten, aber es würde wahrscheinlich den Rest echt langweilen.
Ich habe mir noch mehr aufgeschrieben, aber das kann man gar nicht.
Wir können es auch aus dem Gedächtnis rausmachen.
Ja.
Und aber wir haben jetzt schon eine Stunde.
Ja, wir sind bei einer Stunde. Dann
wir müssen übergehen.
Ja.
Hilft nichts.
Viel Spaß für den üblichen
Drei. Eins.
Ah, es riecht wieder an, Schiss. Auch hierbei gehen Grüße raus.
Ja, und da ich ja immer meine Fragen als erste stelle, mache ich auch in diesem Tempo weiter.
So ist es, weil du hast das letzte Mal nämlich keine gestellt. Genau.
Lieber Christian, was ist oder wer ist dein absoluter oder aktueller Lieblingscomedian in Deutschland?
Das ist äußerst schwierig. Das ist äußerst schwierig, das ist eine gute Frage. Ich habe zurzeit keinen so richtigen Lieblingscomedian, muss ich sagen.
Okay, dann lass mich mal kurz noch überlegen, dann nehme ich dir mal meine Frage voraus, oder? Meine Antwort voraus.
Ja, mal sag
mal. Also, mein absoluter Lieblingscomedian momentan ist Lisa Eckert.
Du hast gesagt, in Deutschland. Das ist Österreicherin.
Ja, aber die tritt in Deutschland auf.
Nein, aber das ist Österreicherin, die zählt nicht.
Doch, die zählt schon. Für mich zählt sie.
Weil sie ist doch Österreicherin.
Auftritt. Deutschsprachig.
Passt. Deutsch, ja, hab doch okay.
Deutschsprachig gesagt die ganze Zeit. Also Lisa Eckert finde ich echt super. Die ist echt scharfsinnig, tiefgründig, lebendig. Würde ich es sogar bezeichnen. Nein, die hat diesen... wie soll ich sagen, die hat die spricht Sachen an, die sich in Deutschland wahrscheinlich keiner ansprechen trauen würde. Und gepaart schön mit schwarzem Humor ist das so eine Dame, die tritt übrigens bei Nur immer auf.
Mhm.
Und die ist mal wirklich stark, finde ich echt stark. Martina Hill finde ich natürlich super. Ja, also die kann ich nach wie vor, ich habe mir mal eine Doku über sie gesehen.
Wie alt ist die? Die also nicht alt im Sinne von, wie alt ist die, aber wie lange ist die schon raus? Die macht doch nichts mehr.
Doch, die ist natürlich, was macht sie? Ich habe mir das aufgeschrieben. Bei der Martina Hill Show gibt es noch.
Gibt sie immer noch?
Die Frauen.
Wo gibt sie noch? Gibt sie noch?
Ja. Keine Ahnung. Weißt du, was bei Martina Hill so krass ist, was ich nicht gewusst habe, ist, die ist im Ausland, in Asien, ist die in China der absolute Burner. Die hatte letztens eine Reise dahin gemacht und weil diese ganzen Sketche von ihr ins übersetzt haben und die flippen alle drüben komplett aus. Das ist wirklich, die ist ein Superstar. Habe ich nicht gewusst. Die ist einfach.
Ja, ich auch nicht.
Und ich habe diese Doku angeschaut über sie und sie sagt selber, sie wollte eigentlich nie Comedian werden. Man hat jemanden gesucht damals und dann hat man sie gefragt, ob sie mal mitmachen will oder sowas. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie einfach die perfekte Comedian ist. Und Anke Engelke finde ich auch immer noch super stark. Gell? Lady Kracher immer noch richtig gut. Ja,
aber das gibt's doch auch nicht mehr.
Natürlich gibt's das alles noch.
Lady Kracher, ja, gibt's doch nichts Neues mehr.
Und
also Lady Kracher wird ja nicht mehr produziert.
Nein, aber die Sketche machen sie weiter. Also das ist
die Sketche so, machen sie weiter.
Die findest du im Internet, kannst du überschauen, das ist Sketche ohne Ende, die
ja, die aber das sind doch alles alte
Dinge. Nein, es ist nicht nur alte, es ist noch neue. Ja, es sind noch neuere dabei. Also ist
wirklich ich bin gut. Das ist wirklich gut. Überrascht mich.
Ja, ist echt gut. Und ja, Martina Hill macht noch weiter, die macht auch Sketche. Ja, das ist nach wie vor immer noch, aber du hast ja keinen Fernseher, du sollst es doch wissen, Mensch.
Das ist ja auch mein Problem. Ich hab zurzeit keinen Lieblingscomedian. Es ist wirklich auch bitter.
Ja gut, Anke Engelke steht ja auch so für ihr feministisches, ja, Komödie. Also das ist natürlich Comedy. Ist natürlich bei dir nicht so, ja, der Bringer.
Nein, ich bin dem feministischen Grundgedanken nicht fern.
Und ich finde,
nur dem Übertriebenen nicht und der ein Ad absurdum führt, also der Grundgedanke, den verinnerliche ich schon.
Also ich kann mir über die zwei wirklich totlachen und ich schaue mir wirklich oft von denen ich jetzt schon Folgen an. Ich kenne noch
und ich jetzt auch Felix alle, ja? Lobrecht sagen oder so, aber finde ich jetzt aktuell bin ich da auch gerade kein Riesenfan von.
Nein, auch nicht. Ich finde ihn auch nicht immer wirklich lustig, muss ich sagen. Es ist
bin ich noch nicht so. Also er ist wahnsinnig professionell, macht die Dinge gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, bin ich jetzt ein Riesenfan.
Dann würde ich eher noch nur vorziehen, ja, als
nein, nur wird finde ich zu platt, zu nein,
platt finde ich ihn gar nicht. Er spricht auch Sachen aus, die sie sonst keiner sagen traut, finde ich auch gar nicht so schlecht.
Ja, sie sagen Dinge, wo sie sonst keiner sagen traut. Er ist ja, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, hat eine Abendshow. Also ganz so schlimm kann es ja nicht sein. Er ist ja jetzt nicht im Exil und macht das irgendwie.
Halt, er lässt sich halt nicht mundverbieten, sagen wir mal so. Ja, das gibt Leute, die.
Ja, lass dich nicht mundverbieten, aber die ARD und der öffentliche Rundfunk lasst ihn ja auch gewähren.
Ja, eben.
Das ist ja auch eine Qualität. Ich wäre da eher noch bei Böhmermann, aber ist für mich auch kein Comedian. So.
Böhmermann ist kein Comedian. Böhmermann ist für mich jetzt eigentlich erstmal.
Nein, raus. Für mich auch nicht. Auch kein Comedian. Nee. Genau. Also ich habe zurzeit keinen. So.
Okay.
Jetzt bin ich dran.
Bist du dran?
Ist relativ schnell jetzt auch abgefrühstückt. Wann hast du deine letzte Zigarre geraucht, Patrick? Also ich war früher ein leidenschaftlicher 2000. Zigarrenraucher.
Ich habe mir aus Kuba welche mitgebracht, aber wirklich gut, die waren auch teuer. Das war 2002, dann habe ich 2004. Ich habe damals einen Humidor gekauft, habe die dann 2 Jahre eingelagert, immer wieder mal eine rausgenommen, habe mal auf der Terrasse gesessen, habe mal eine so gepafft. Weil die kannst du nicht.
Ja, du musst puffen.
Ja. Die kannst du ja nicht.
Kannst du schon, sollst du aber nicht.
Kannst du, aber dann flötet dir alles raus. Also was nicht fest ist.
Aber dann nimmst du auch ab.
Ja, aber massiv. Und das war 2004 war das, glaube ich. Mhm. Habt ihr aber auch genossen? Das war eine Kurie bei Esplandidos. Da haben wir so 20 Stück mitgenommen. Oder 30 Stück. Also die waren gut. Waren wirklich gut. Und ja, traditionell mit Humidor, mit allem drum und dran, Zedernholz und mit Schwemmung und Luftfeuchtigkeit und was der Geil, hat mir das über Jahre gehalten. Und die liegen da aber immer noch drin.
Aber halt ohne Luftfeuchtigkeit. Ohne
Luftfeuchtigkeit, die sind tot. Man hat mir mal sagen lassen, wenn man die jetzt langsam gezielt wieder aufzieht, ja, kann man die anscheinend hochziehen, du musst ja auch ein gewisses Öl nehmen, dass da keine Sporen und sowas entstehen, kann man das machen und die sollen wieder rauchbar werden. Was ich aber nicht glaube. Ich glaube, die sind jetzt einfach so durch und so trocken nach 20 Jahren, dass die einfach nicht mehr.
Also du hast vor 20 Jahren das letzte Mal eine Zigarre
geraucht. Ja. Du?
Ich sag mal vor 2 Jahren.
Okay. Bei welchem Anlass? Gab es dann Anlass, sagen
wir mal. Ja, doch. Nein, ich hatte geistlichen Besuch und habe eine Zigarre geraucht.
War das bei den Kamingesprächen?
Nein, danach.
Danach. Also während des Kamingesprächs danach.
Ja, genau. Also an einem Kamin, aber danach.
Und kannst du das genießen? Also ist das für dich
mag Zigarre.
Ist das für dich so ein Ding, du rauche jetzt und probier das Ding aus ist? Oder?
Ich mag Zigarre gerne, ja. Mir ist vorher der Gedankengang gekommen, ja. ich habe schon lange keine mehr geraucht. Ich sollte mir jetzt mal wieder eine Zigarre zulegen.
Also ich habe das wirklich kennengelernt in Kuba, auf Kuba, dass die Geschmäcker wirklich, ich habe mir gedacht, die stinken alle, springen alle gleich, aber die Geschmäcker sind wirklich extrem unterschiedlich, gell? Und von mild bis rass bis es gibt ja alles mögliche und
ja, natürlich.
Ja, aber ich habe das so nicht gedacht, dass das so krass ist, dass dieser Unterschied in den Zigarren so extrem krass ist wie damals auf Kuba, weil halt einfach auch die halt auch frisch waren. Das waren schon Geschmackserlebnisse, muss ich sagen, gell? Wirklich, nie gedacht, dass das.
Nein, Zigarren haben was, aber man raucht sie zu selten, das ist mir vorher eingefallen.
Ich finde das mal unangenehm, wenn du irgendwo bist und dann raucht neben dir jemand eine Zigarre und dann ständig haust du den Geruch rüber, weil den Rauch, weil das doch sehr intensiver, weil ich glaube, wenn du die selber nicht rauchst, dann
dann hast du Pech gehabt.
Dann ist es maximal unangenehm, so einen Zigarrenraucher.
Wie nennt sie das?
Die sterben eigentlich aus, gell? Zigarren und Pfeifenrauch habe ich schon lange nirgendwo mehr gesehen.
Ja, bitte. Deswegen,
ja.
Also möchte ich euch anregen, raucht's mal wieder eine Zigarre.
Wie auch immer.
Wir sind raus.
Und husch, husch, hau ab, geh mir nicht auf den Sack. Ciao.
Adios. Thank you.